Vielen Dank. Ja, das macht es mir leicht zu predigen über ein Thema, was nicht so leicht ist. Als ich damals gerade von der Bibelschule kam, da sagte mein Pastor damals, der mich betreut hat, ja, der Martin, der predigt schon wieder über Liebe. Das war immer so mein Lieblingsthema und das ist ja auch die Jahreslosung, ne? Alles, was wir tun, das sollen wir aus Liebe tun. Und heute möchte ich über Kränkungen sprechen. Kränkungen, ja, wie gesagt, vielleicht nicht so leicht am Anfang für uns das Thema. Aber wir wissen, dass wir in einer Welt voller Kränkungen leben. Das gehört quasi zu unserem Leben dazu, ne? Also wir werden da hineingeboren, wir können leider uns keine andere Welt suchen. Wir können auch nicht zum Mond fliegen und sagen, da ist keiner, der mir dann mehr wehtut. Also wir können die Augen einfach nicht davor verschließen, vor diesem Thema. Und deshalb habe ich mir das mal vorgenommen, auch darüber zu sprechen. Was ist eigentlich eine Kränkung? Eine Kränkung ist eine Verletzung eines Menschen in seiner Ehre, in seiner Würde, seinen Gefühlen und auch letztlich in seiner Selbstachtung. Kränkung kann einen erschüttern in seinen eigenen Werten, oder Selbstwert, wie gesagt. Kränkung kann unseren Gerechtigkeitssinn erschüttern. Und Kränkungen enttäuschen uns natürlich auch ständig in unseren Beziehungen. Ja, wenn wir morgens an den Frühstückstisch kommen und kriegen gleich so eine Kritik an den Kopf geworfen, dann sind wir enttäuscht, ne? Weil sowas haben wir nicht erwartet. Sondern wir haben natürlich ein harmonisches Frühstück erwartet, wo alle nett sind, wo alle gut gelaunt sind. Aber wie gesagt, die Welt ist leider nicht immer so. Und Kränkung, dieses Wort allein, da hören wir schon, das hat was mit Krankheit zu tun. Kränkungen können wirklich krank machen, psychisch krank machen. Und ich glaube, inzwischen wissen wir, dass psychische Krankheiten nicht einfach nur so, naja, was wir so mit der Hand so wegwischen können, ja, oder wo wir vielleicht manchmal unsere Witze drüber machen, sondern psychische Krankheiten sind genauso schlimm wie physische Krankheiten. Und das wissen die Wissenschaftler inzwischen ja auch, können auch die gleichen Krankheitsbilder hervorrufen wie, was weiß ich, wenn ich irgendwo einen Fahrradunfall habe und habe mir was wehgetan. Ja? Es kann ganz ähnliche Schmerzen verursachen. Und es kann so weit gehen, dass man in eine Depression hineinrutscht, die auch nicht so schnell wieder weggeht vielleicht. Also es ist etwas Ernstzunehmendes. Kränkungen entstehen durch Demütigung, Ablehnung, Nichtbeachtung, sodass wir uns persönlich angegriffen fühlen, zurückgestellt, ignoriert, in unserer Ehre verletzt. Und das kann so weit gehen, dass ein Mensch gar kein Selbstwertgefühl mehr hat, dass er denkt, ja, warum bin ich überhaupt noch auf der Welt? Ja, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht geehrt, ich bin eigentlich überflüssig. Gut, wie reagieren normalerweise Menschen darauf? Entweder oder, ne? Entweder man zieht sich ins Schneckenhaus zurück und sagt, oh, jetzt soll mir keiner mehr wehtun, ich verkrieche mich, verstecke mich, ich bleibe nur noch zu Hause, bin mir selbst der Nächste, also habe nur noch Gemeinschaft mit mir selber und dann kann mir ja nichts passieren. Und das andere ist, ich greife zur Waffe, ich wehre mich, ich kämpfe, das, was mir angetan hat, gebe ich genauso wieder zurück oder gebe noch einen drauf, ne, am besten, sodass die Leute aus lauter Angst vor mir da nichts mehr tun. Ja, diese beiden Möglichkeiten gibt es immer, oder? Gibt es noch eine dritte Möglichkeit? Genau, es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit, ne? Ja, genau. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch was sagen, nämlich es gibt auch noch die Möglichkeit, dass wir das so bagatellisieren, dass wir sagen, ach, der Herr fühlt sich in seine Ehre gekränkt, ne? Der soll sich mal nicht so anstellen, soll man nicht so überempfindlich sein. Ja, natürlich gibt es Empfindlichkeiten, es gibt Menschen, die können vielleicht besser damit umgehen, andere schlechter, aber zunächst mal, der erste Schritt ist, dass wir das ernst nehmen, was da wahrgenommen wird an Kränkung. Ja, wenn jemand hier hineinkommt und wird nicht gegrüßt, der eine sagt, ach, ist doch egal, der hat mich wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Und der andere ist furchtbar gekränkt und kriegt von der ganzen Predigt vielleicht nichts mit, weil er die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, warum bin ich nicht gegrüßt worden. Ja, die Menschen sind unterschiedlich. Und das müssen wir erstmal auch so stehen lassen, wenn jemand sagt, das hat mich verletzt. Ja, nicht lächerlich machen, sondern erstmal auch ernst nehmen. Okay, und dann ist natürlich die Frage, ja, haben wir eine Strategie, wie wir damit umgehen? Ja, es wäre schön, wenn wir uns nicht ins Schneckenhaus zurückziehen und auch nicht zur Waffe greifen, also zurückschlagen, sondern den Weg zur Vergebung finden. Aber das ist ein Weg, das ist wirklich ein Weg. Und es ist schön, wenn wir nicht diese affektartige Reaktion der Rache nehmen. Das ist nämlich so, ich sag mal, darüber müssen wir gar nicht nachdenken. Ne? Wenn mir was an den Kopf geworfen wird, dann peng, kommt sofort wieder zurück. Ja? Wie ich es in den Wald reinrufe, so schallt es heraus. Das ist das Normale. Das, glaube ich, müssen wir auch nicht lernen. Das können wir sowieso. Aber die Frage ist, können wir diesem Affekt widerstehen, der Rache? Ist unser Glaube so stark, dass wir an den gerechten Gott glauben, auch wenn mir übel, wenn mir ungerecht wieder mitgespielt wird. Und ich möchte euch diese Schritte zur Vergebung gerne mal heute aufzeigen. Der erste Schritt ist, da wundert ihr euch vielleicht, ist die Empörung. Ja, vielleicht denkt ihr, aber das ist doch nicht christlich. Doch, das ist auch christlich. Jesus selber hat sich empört, tatsächlich. Ihr könnt es nachlesen, Johannes 18, Vers 23. Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weise es mir nach, sagt er zu dem Mann, der ihn schlägt, als er verhört wird vor dem hohen priesterlichen Gericht. Er hat ihn einer ins Gesicht gehauen. Sagt er, wieso schlägst du mich? Ja? Also, das ist nicht in Ordnung. Ja, die kannst du gerne mitnehmen. Also, wir dürfen uns oder wir sollen uns auch empören über Ungerechtigkeit. Ja, ich finde das echt toll, dass im Moment überall demonstriert wird gegen diese extremen Rechten, ja, die ja so ein Geheimtreffen hatten. Alle, die Migrationshintergrund haben, die sollen abgeschoben werden. Also keine Angst, Familie Westerink, wir verstecken euch dann. Ne? Aber ja, da haben sich viele empört und haben gesagt, boah, ich habe noch nie demonstriert, aber jetzt gehe ich auf die Straße. Meine Frau und ich haben das auch gesagt, heute wird in Nippenbüren demonstriert, jetzt sind wir aber im Gottesdienst. Aber sonst hätten wir das gemacht, weil es hat uns empört. Und das ist eine gesunde Reaktion. Ja, es wäre komisch, wenn uns alles egal wäre, wenn alles so an uns so abperlen würde, dann wären wir, glaube ich, nicht normal. Also, der erste Schritt ist die Empörung. Auch wenn sich vielleicht später herausstellt, naja, es war gar nicht so schlimm oder es war nicht so böse gemeint, wie es bei mir angekommen ist. Ja, das ist aber dann der weitere Schritt, die weitere Entwicklung. Ich habe mich damals gewundert, als ich neu bekehrt habe und habe die Psalmen gelesen, wie heftig sich der David, der heilige David, wie der sich empören kann über die Ungerechtigkeit der Feinde. Ja, wie sie Ränke geschmiedet haben gegen ihn, wie sie ihm übel mitgespielt haben, wie Saul ja immer wieder versucht hat, ihn zu ermorden und so weiter. Und er empört sich vor Gott und schreit diese Ungerechtigkeit zu Gott. Ja, das dürfen wir, das sollen wir sogar. Erster Schritt ist die Empörung. Der zweite Schritt ist die Reflexion. Und das passiert meistens so nach ein paar Tagen, dass man sagt, Mensch, was ist denn da eigentlich passiert? Warum hat mich das so aufgeregt? Warum hat mich das so erregt? Was für Gefühle hat das bei mir ausgelöst? War das vielleicht ein Déjà-vu? Habe ich das schon ein paar Mal erlebt und deshalb ist das so für mich jetzt so schlimm? Ja, passiert ja manchmal. Oder dass man sich fragt, habe ich denn alles richtig verstanden? Vielleicht, ich zum Beispiel, ich frage mich das ständig, weil ich so schlecht höre. Ne? Und dann meine ich irgendwas Schlechtes gehört zu haben, das war gar nicht so. Ne? Es ist nur einfach falsch angekommen bei mir. Es waren oft ja Missverständnisse. Ja, wir haben einem anderen etwas gesagt, es war als Witz gemeint, aber es ist nicht als Witz angekommen. Ne? Und nach dem Motto, ey, keiner macht Witz über meine Mutter. Ne? So. Ja, okay. Also auch die Art und Weise, mit Ironie umzugehen, ist sehr unterschiedlich. Ja? Meine Mutter zum Beispiel hat Ironie überhaupt nicht verstanden. Die konnte darüber nicht lachen. Die sagte mal, was habt ihr denn jetzt bloß, dass ihr alle lacht? Ne? Und das muss man aber auch wissen, versteht ihr? Das muss man wissen. Oder auch vielleicht, wie ging es mir denn an diesem Tag, wo ich so gekränkt wurde oder ja, wo ich so verletzt wurde? War ich eigentlich auch total schlecht drauf an dem Tag, schlecht gelaunt? Ich war doch krank und da war ich vielleicht auch wirklich übersensibel. Wisst ihr, was das ist? Wie man das nennt? Das ist ein Hohlspiegel. Genau. Es ist ein Spiegel und man sieht alles, was im Raum ist. Stimmt doch, ne? Im Spiegel sieht man alles. Aber der Hohlspiegel oder Panoramaspiegel, glaube ich. Ja, Panoramaspiegel heißt das so. Entschuldigung. Der Panoramaspiegel zeigt doch nicht die Wahrheit. Einerseits ja, aber andererseits ist alles so verzerrt. Und genauso ist das mit uns manchmal. Ja, wir haben etwas gesehen, wir haben etwas wahrgenommen, aber verzerrt. Wahrnehmung und Wahrheit stimmt nicht immer überein. Ja, wenn du vor einer 2,50 Meter hohen Tanne stehst, kann es sein, dass du den 100 Meter hohen Fernsehturm, der da hinten steht, nicht siehst. Und jemand anderes sagt, Mensch, das steht ja ein Fernsehturm. Und du sagst, nee, sehe ich nicht, gibt's nicht. Ja? Es ist die Wahrnehmung. Und das müssen wir immer auch bedenken, wenn wir Urteile fällen, wenn wir Leute kritisieren und sagen, der hat mich so verletzt, der hat mich so runtergemacht. Ja, aber es war vielleicht nur die Wahrnehmung. Ja, es war vielleicht, du hast etwas wahrgenommen, das ist richtig. Aber ob das wirklich die Wahrheit ist, das ist immer noch die Frage. Also die Reflexion kann mir helfen, vor allen Dingen, wenn ich dann noch jemanden vielleicht habe, einen guten Freund, der mir dabei hilft und sagt, sag mal, hast du das auch so wahrgenommen? Ja, das ist eine gute Frage. Oder ist das nur meine Wahrnehmung? Fandest du das auch anmaßend, was der da gesagt hat, wie der sich so aufgeführt hat? Oder nein? Der andere hat es vielleicht ganz anders erlebt. Ja? Das ist immer eine gute Frage. Jeder Mensch ist von Natur aus betriebsblind. Ja, jeder ist sein eigener Betrieb, sage ich mal. Und es ist eine Überforderung, wenn wir von uns sagen würden, wir sind immer objektiv. Das können wir gar nicht. Wir sind subjektiv, das ist ganz klar. So, und dazu gehört dann auch der Perspektivwechsel. Und das ist eine große kognitive Leistung. Tiere können das nicht, kleine Kinder können das auch nicht. Kleine Kinder, also jetzt Kleinstkinder, die kennen nur ein Wort, nämlich ich. Ja, das ist eine große Leistung, wenn die du sagen können. Weil dann nimmt man den anderen auch wirklich wahr oder man kann sich in den anderen hineinversetzen. Was könnte den anderen denn dazu veranlasst haben, diese Worte zu sagen, so hart zu reden, mich so anzuschubsen? Warum hat er sich so benommen? War er vielleicht selber so unter Druck, mein Kollege? Ist vielleicht nur gerade von seinem Chef angeranzt worden, hier mit Termindruck und so weiter. Und dann hat er den Druck an mich weitergegeben, obwohl ich dafür gar nichts konnte, natürlich. Ne? Oder mein Chef, wieso ist er heute so schlecht gelaunt? Ja, der steht unter finanziellem Druck. Ja, die Firma ist kurz vorm Kippen. Und es ist doch klar, dass der im Stress ist jetzt. Ja, deshalb darf ich das nicht alles auf die Goldwaage legen. So ist ja unser Sprichwort. Ja? Leg nicht alles auf die Goldwaage. Ja, guck auch mal, Mensch, wie geht es denn dem anderen? Manche Verletzung hat gar nichts mit mir selber zu tun, sondern einfach mit Stress, mit Druck, mit Überforderung. Und aus dem großen Wolf wird dann dieser kleine Kläffer. Ne? Ja, wenn ich das tue, wenn ich reflektiere, wenn ich auch einen Perspektivwechsel machen kann. Und dann ist der nächste Schritt die Kontaktaufnahme. Ich weiß, das ist schwer, weil man wünscht sich immer, dass der andere den ersten Schritt tut. Ne? Ja, der andere, der hat sich doch so blöd verhalten und nicht ich. Also muss der andere den ersten Schritt tun. Ja, schön wär's, ne? Aber das funktioniert leider nicht immer so. Denn der andere denkt genauso. Der sagt, ja, wieso? Der soll sich mal nicht so haben, ne? Soll man nicht so übersensibel sein. Und deshalb kann ich nur ermutigen, mach du den ersten Schritt, geh auf den anderen zu. Ich weiß, das fällt schwer, weil es hat auch was mit Demütigung zu tun, dass man nämlich eingesteht, das hat mich mitgenommen, das hat mich verletzt, was da passiert ist. Und ich kann das so nicht stehen lassen. Ich möchte, dass das in Ordnung kommt. Okay? Und man hat natürlich auch Angst davor, wenn man sagt, man überlegt, wenn ich jetzt auf den anderen zugehe, vielleicht macht er sich nur lustig über mich und sagt, ja, war doch gar nicht so schlimm, hab dich nicht so. Allerdings weiß ich aus Erfahrung, in den allermeisten Fällen ist der andere dankbar, wenn du auf ihn zugehst. Weil er wahrscheinlich auch gemerkt hat, oh, da war irgendwas nicht in Ordnung. Da stimmt irgendwas nicht in unserer Beziehung. Da ist irgendwas vorgefallen. Ich weiß zwar noch nicht so genau was, aber ja, wäre doch ganz gut, wenn wir uns mal treffen. Ne? Ja, meistens ist der andere dankbar. Und wie machen wir das? Kontaktaufnahme. Wir machen einen Termin fest. Immer wenn wir einen Termin festlegen, zeigen wir damit, dass es uns wichtig ist. Ja, nicht so, ja, wird schon irgendwann klappen, so nach dem Gottesdienst mal eben schnell beim Kaffee. Nein, kann ich nur vorab raten. Und wo ich auch vorab raten kann, das per E-Mail zu machen oder per WhatsApp. Das geht immer in die Hose, Leute. Da versteht man immer was falsch, weil du liest das, da ist keine Betonung drin, da ist kein Gesicht dabei, keine Gestik. Und dann denkst du hinterher, der andere will mir noch einen beigeben oder so, ne? Obwohl es gar nicht so gemeint ist. Also bitte nimm dir Zeit, setz einen Ort fest, nicht bei dir zu Hause, sondern am besten irgendwo in einer schönen Umgebung, im Café, wo es neutral ist, wo es gut nach Kaffee riecht und wo man sich auch schon so ein bisschen von der Umgebung her entspannen kann. Das ist, glaube ich, weise. Und dann weiß der andere auch, es ist dir wirklich wichtig. Ja? Das macht man nicht so nebenbei, so zwischen Tür und Angel. Und dann kommt die Aussprache. Ja, da haben wir, wie gesagt, haben wir immer ein bisschen Angst davor. Aber es ist gut, wenn wir da auch ganz ehrlich sind und sagen, wie unsere Gefühle sind, warum wir verletzt sind, wie wir uns gefühlt haben, als der andere das und das gesagt hat oder das getan hat. Ja, wir sollen das nicht bagatellisieren, sondern das Unrecht benennen. Und auch die Situation beschreiben. Nicht sagen, naja, du machst das ja immer so und du hast mir immer schon, hast du mich so von oben herab behandelt. Nein, das hilft nicht. Sondern ganz konkret sagen, an dem Tag, bei der Situation, da hast du mich verletzt. Und es gibt manchmal so Sachen, da fühlt man sich nicht in der Lage dazu, so ein Gespräch zu führen. Das gibt es. Und dann kann man jemanden dazu nehmen, eine Vertrauensperson, kann man bitten, du willst du uns nicht begleiten, willst du uns nicht helfen, dass wir da wieder uns aussöhnen. Und ich denke, da gibt es auch immer Menschen, die dazu bereit sind. In größeren Betrieben, da gibt es Schiedspersonen, Vertrauenspersonen, finde ich sehr toll. Und auch in manchen Gemeinden, größeren Gemeinden gibt es das. Das macht wirklich Sinn. Okay, jetzt hast du deine Geschichte erzählt und was machst du denn, wenn der andere das überhaupt nicht einsieht? Wenn der andere sagt, ach, du spinnst ja, du bist überkandidelt, übersensibel, was weiß ich, dann stehst du erstmal ganz blöd da, ne? Was machst du dann? Oder er verletzt mich noch mehr dann. Sollen wir uns dann rächen, Vergeltungspläne schmieden, Allianzen aufbauen, dass man zu anderen Leuten geht und sagt, findest du nicht auch der andere, der ist doch so und so und der verhält sich immer so und so, ist das nicht blöd und so. Nein, das sollten wir alles nicht tun. Bitte nicht. Als Christen haben wir einfach diese Option nicht. Die Bibel, Jesus, die Apostel, alle sagen uns ganz klar, dass wir das nicht tun sollen. Aber uns bleibt der gute Weg, ja, die Vergebung. Die Vergebung. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Also ganz klar, wir sollen nicht vergelten. Ja, was du mir angetan hast, tue ich dir wieder zurück. Auge im Auge, so war es im Alten Testament. Ne? Wir sollen Vergebung aussprechen. Was ist das denn? Wir sollen den anderen segnen. Das bedeutet im juristischen Sinne, wir geben unser Recht auf Vergeltung auf. Denn wir haben ein Recht, natürlich. Wenn mir Unrecht widerfahren ist, habe ich eigentlich das Recht, das zurückzufordern, Wiedergutmachung zu fordern. Sagen, hey, ich habe einen Schaden, ja, wie bei einer Versicherung, das muss ich wieder ersetzt bekommen. Aber wenn ich vergebe, dann ja, verzichte ich. Ich verzichte von ganzem Herzen darauf. Das sind aber auch nicht nur meine Worte, sondern ich tue das wirklich. Ich setze den anderen frei von dieser Wiedergutmachung. Ich drohe auch nicht. Ich sage nicht, warte mal, beim nächsten Mal, dann knallt es aber oder so. Ne? Sondern ich setze den anderen eigentlich in die Lage, als wäre es nicht geschehen. Das ist ein ganz großer Schritt. Und das ist nicht leicht. Also die Bibel sagt auch nicht, dass das leicht ist. Sie sagt nur, das ist der bessere Weg, das ist der göttliche Weg, das ist der Weg, den Jesus auch mit uns gegangen ist. Und ihr kennt diese Geschichte von dem Schuldner, der diese ganz große Schuld hat und geht zu seinem Herrn und bittet um Vergebung und der vergibt ihm dann auch und erlässt ihm die Schuld. Und dann geht er raus und den Ersten, den er findet, der ihm etwas schuldet, sind nur ein paar Euro, den macht er dann fertig. Sagt, du musst mir das aber bezahlen. Ne? Ja, das ist ein sehr ganz tolles Gleichnis, was Jesus da sagt, um uns auch zu zeigen, wie wir doch eigentlich durch die Vergebung, die Gott uns geschenkt hat, die Gnade, auch verändert sein sollten. Ja, dass wir auch gnädig sind, dass wir auch barmherzig sind und sagen, ja, ich schenke dir auch diese Gnade. Ich verzichte auf Wiedergutmachung. Ich lasse dich frei aus dieser Schuld. Wir müssen uns dabei klar sein, dass wir mit unserer Vergebung wahrscheinlich den anderen nicht ändern, sondern nur uns selbst. Ja? Das ist nicht, wir vergeben nicht, weil wir diesen Hintergedanken haben, ja, dann wird aus dem anderen auch endlich mal ein guter Mensch, ja, der sich besser benimmt und der nicht mehr so oft mich kränkt und so. Nein. Es geht um unsere Seele. Wir stehen vor Gott. Der andere steht auch vor Gott mit seinem Leben, mit seiner Schuld. Aber wir müssen erstmal selber mit Gott im Reinen sein. Deshalb tun wir das. Ja, dass unsere Seele rein ist, dass wir unbelastet sind, dass wir nicht ständig mit diesen Rachegedanken herumlaufen müssen und mit diesen depressiven Gedanken der Kränkung, was ist mir bloß Schlimmes widerfahren und warum hat er das gemacht und wie kann ich es dem anderen wieder vergelten, ne? Dass wir davon echt frei werden. Ja, das ist so schön. Das ist so schön. Bei uns haben sich ja eine Menge Iraner bekehrt und bei denen konnten wir es so richtig sehen, diese Erleichterung, als sie das verstanden haben. Jesus hat mir alle Schuld vergeben. Das kannten sie einfach nicht. Ja, das kannten sie von ihrer islamischen Religion überhaupt nicht. Das war ein Geschenk, das zu erleben, ja? Diese Befreiung von der Last. Jeder steht selbst vor Gott. Deshalb steht in Römer 12, Vers 19, liebe Freunde, rächt euch nicht selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten. Also Gott ist nicht so einer, der sagt, ja, schwamm drüber, alles nicht so schlimm, ja, vergeben und vergessen, sondern er ist der Richter. Und jeder Mensch muss sich für seine Dinge vor ihm einmal rechtfertigen. Und wenn wir das mal richtig verstanden haben, dann können wir da auch ganz gelassen sein, können da auch drin ruhen und sagen, es wird eine Gerechtigkeit geben. Dafür muss ich aber nicht sorgen, sondern das macht Gott. Das ist nicht meine Aufgabe, den anderen zu verurteilen. Gott ist der gerechte Richter, es gibt keinen besseren. Dann können wir, wenn wir das wissen, können wir auf unser Recht auf Vergeltung verzichten. Und da möchte ich euch noch einen weiteren Weg zeigen. Es gibt nämlich noch eine Möglichkeit, wie wir darauf reagieren, auf Kränkung, nämlich die Kränkung zu erdulden. Von Jesus heißt es in Jesaja 53, dass er aus Liebe zu uns die Schmähungen, den Spott und die Kränkungen erduldet hat. Er tat seinen Mund nicht auf. Ja, das gibt es auch. Das kann man nicht einfordern. Aber das kann man aus Liebe tun, wenn man die Kraft zu dieser Entscheidung hat. Ein Beispiel. Dein Ehepartner feiert gerade einen runden Geburtstag, das Haus ist voller Gäste und dein Ehepartner ist nur in Bewegung und guckt, ob alle genug zu essen und zu trinken haben. Und da passiert irgendwas und ich werde ganz blöd angeflaumt und ich fühle mich ganz ungerecht beurteilt, weil ich bin ja auch die ganze Zeit am Laufen und am Helfen und ich sage aber nichts. Ich halte meinen Mund. Versteht ihr? In dieser Situation, wo der andere so gestresst ist, so unter Druck steht, den jetzt noch vor, am besten noch vor den Gästen zurück anzuflaumen, das wäre total blöd. Ich schluck das runter. Versteht ihr? Er tat seinen Mund nicht auf. Das tut man aus Liebe. Das tut man aus Liebe. Und dann gibt es, alle guten Dinge sind ja sieben. Der siebte Schritt, das ist die Versöhnung. Aber ich sage gleich, das ist der Schritt, der nicht eintreten muss, sondern das ist so die Sahnehaube auf dem ganzen Kuchen. Ja? Wenn ich all diese Phasen durchlaufen bin, wenn ich das erreichen kann, dann ist wirklich das Happy End total vollendet. Ihr kennt ja den berühmten Bußprediger Johannes den Täufer. Und er hat gesagt, bringt Früchte, die der Buße würdig oder angemessen sind. Und damit meinte er, Leute, es reicht nicht, dass ihr mal mit dem Mund mal schnell sagt, ja, tut mir leid, Gott, ist schlecht gelaufen, tut mir leid. Sondern, dass ihr auch etwas dafür tut, dass ihr auch zeigt, dass es euch wirklich leid tut. Ja? Und wenn ich den anderen verletzt habe, am besten noch vor der ganzen Gruppe, dann gehört es sich auch, dass ich ihn vor der ganzen Gruppe wieder ehre, dass ich das wieder gut mache, vor allem. Ja, und wenn ich sonst jemanden gekränkt habe, Worte kann man schnell machen, Worte sind immer billig, ja? Aber wenn ich dem anderen dann mal ein paar Blumen mitbringe oder eine Schachtel Pralinen, dann zeige ich, es ist mir ernst. Ja, ich lasse mir das auch was kosten. Ich habe verstanden, ich habe dir Unrecht getan und ich möchte gerne dir zeigen, es tut mir leid. Ich möchte das wieder gut machen. Und wisst ihr, so eine Versöhnung ist was Wunderbares, die bringt Heilung. Und manche Freundschaften sind durch solche Versöhnungen entstanden, echte gute Freundschaften. Weil man da merkt, dem anderen liegt doch was an mir. Ja, dem ist das nicht egal, der geht da nicht so schnell drüber weg. Versöhnung bringt Heilung. Und ich finde, es sollte nie zu spät sein für Versöhnung. Solange uns diese Schuld noch drückt, ist es nicht zu spät, auf den anderen zuzugehen und sich zu versöhnen. Und dann gibt es zum Schluss noch einen Vers, den möchte ich nicht euch vorenthalten. Römer 12, Vers 20. Wenn wir unseren Feind speisen und tränken, dann sammeln wir feurige Kohlen auf sein Haupt. Das ist so einer der Bibelverse, wo ich am häufigsten gefragt worden bin in meiner Zeit als Pastor. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet ganz einfach, dass wir unseren Feind beschämen. Ja? Wenn wir merken, da ist jemand, der kränkt mich immer wieder, der hat irgendwas gegen mich, ich bin ihm unsympathisch, keine Ahnung, und ich will den anderen gewinnen als Freund, dann ist das der beste Weg. Ihm einfach Gutes tun, ihn segnen, für ihn beten, ja, ihm kleine Geschenke machen. Irgendwann bricht dieses ganze Kartenhaus der Kränkung zusammen und und es entsteht etwas Gutes daraus. Wir bringen unseren Gegner aus dem Konzept, wenn wir diese feurigen Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Ja, ihr Lieben, das war dieser Weg. Ich zeige es nochmal kurz. Diese sieben Stationen. Ich weiß, das ist nicht immer leicht. Aber ich glaube, das ist echt ein guter Weg. Es ist ein biblischer Weg, den Gott segnet. Und ich würde gerne jetzt auch nochmal so beten, dass Gott uns dabei auch hilft. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie wir miteinander leben können, Herr. Wie wir uns nicht ins Schneckenhaus zurückziehen, wie wir auch nicht Rache üben, sondern wie wir wirklich dem anderen vergeben können und wie wir uns sogar versöhnen können. Vater, hilf uns auch dabei. Schenk uns diesen guten Heiligen Geist, von dem wir eben gesungen haben, Herr, dass er uns wirklich erfüllt, dass er uns neu macht, dass er uns auch hilft, die Kränkung zu überwinden, den Schmerz zu überwinden und auf den anderen zuzugehen. Herr, hilf uns in der Gemeinde, hilf uns in unseren Familien und Beziehungen, dass wir es lernen, wirklich gute, dauerhafte Freundschaften aufzubauen. Herr, nicht über Dinge einfach so drüber wegzugehen, sondern das zu bearbeiten, das wirklich auch ins Reine zu bringen. Vater, ich danke dir. Du bist mit uns, Herr. Du hast uns mit deinem Geist erfüllt. Und wir sind voller Hoffnung, dass du uns da auch leitest und begleitest. Amen.
Ja, Martin, recht herzlichen Dank für diese